Wenn ich über den nahegelegenen Friedhof gehe, um das Grab meiner Frau zu besuchen, so berichtet Pfarrer Axel Kühner, dann komme ich an Hunderten von Grabsteinen vorbei. Sie alle tragen den Namen und Lebensdaten von Verstorbenen. Auf kaum einem Grabstein findet sich noch eine Botschaft. Allerdings zwei Grabsteine nebeneinander haben mich beim Vorübergehen nachdenklich gemacht. Auf einem Stein lautet die Inschrift unter dem Namen einer Frau: Schatz, du bist immer bei mir. Und daneben heißt es über dem Namen einer Frau: im Hause des Herrn immer da. Psalm 23. Wo sind nun unsere Verstorbenen, fragt Axel Kühner. Sind sie immer noch irgendwie um uns oder sind sie bei Gott zu Hause? Unerbittlich zerschneidet der Tod die irdischen Beziehungen. Und es ist wichtig, Verstorbene ganz loszulassen und sie Gott anzubefehlen. Wenn ich dann am Grab meiner Frau angekommen bin, danke ich Gott für die 35 Jahre der Gemeinsamkeit. Aber ich danke auch dafür, dass meine Frau von ihrem Leiden erlöst und bei Gott zu Hause ist. Ich bin sicher, dass sie in Gottes Händen besser aufgehoben ist als in den Händen der Ärzte, die ihr nicht mehr helfen konnten, und in unseren Händen, die sie nicht mehr halten konnten. Wenn ich zum Grab meiner Frau Ulrike gehe in Jever, mache ich das ganz ähnlich. Ich danke meinem Herrn für die 29 gemeinsamen Jahre und für alles, was er mir durch das Leben mit Ulrike geschenkt hat. Und dann ist oft auch der Gedanke da, wie gut, dass sie jetzt bei Jesus im Himmel ist und dort feiert. Hier im Grab vergeht nur ihr Leib, der so krank war, dass es keine Rettung mehr gab. Aber dort lebt sie gesund und munter im Haus unseres himmlischen Vaters, in der ewigen wunderbaren Gemeinschaft mit Jesus und mit all den anderen, die uns vorausgegangen sind. Was ist das für ein wunderbarer Trost? Wieso aber können wir uns da so sicher sein? Der Pastor Axel Kühner, ich und viele andere Christen, dass das alles wirklich so ist und wir uns nicht gewaltig irren. Oder wir bloß einen frommen Wunsch erliegen, der nie in Erfüllung gehen wird. Pfarrer Kühner schließt mit einem Satz, der uns die Antwort gibt. Er schreibt: über dem Namen meiner Frau auf dem Grabstein und den Lebensdaten steht das Zeugnis ihres Lebens, Leidens und Sterbens. Und zwar dies: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Was für ein starkes, hoffnungsvolles Wort. Quasi der harten Realität des Todes ins Gesicht zu sagen: Jesus lebt, darum darf ich auch leben. Ich bin auch unsterblich wie er. Was für ein glaubensvolles Bekenntnis. Es spricht auch eine tiefe, feste Gewissheit aus diesen Worten. Da ist keine Unsicherheit. Ich hoffe doch, dass ich auferstehen werde. Nein, sondern Jesus lebt, mit ihm auch ich. Woher nimmt ein Mensch bloß diese Gewissheit? Woher kommt die Hoffnung, über den Tod hinaus Leben zu haben? Hat man das so im Gefühl? Nein. Hat man das bei seiner Taufe irgendwie abonniert? Auch nicht. Die Gewissheit kommt alleine durch das Vertrauen auf den auferstandenen Jesus Christus und auf sein ewig gültiges Wort, das er uns in der Bibel zusagt. Und da steht es sehr deutlich: ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus sagt das jedem zu, der durch Liebe und Vertrauen mit ihm verbunden ist. Es gibt noch viele andere Texte der Bibel, die uns diese Gewissheit vermitteln wollen. Und eins dieser Bibelworte hören wir manchmal bei Beerdigungen. Es stammt vom Apostel Paulus und hört sich in der Übersetzung von Martin Luther so an: unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Über dieses Bibelwort möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Dieser Bibelvers hört sich, finde ich, in der Luthersprache fast wie ein Gedicht an. Er hat einen schönen Rhythmus und Klang Und ich vermute aber, dass manch einer nur in etwa versteht, was er bedeutet, wegen dieser etwas älteren Ausdrucksweise. Und ich denke, wenn wir es dann gleich im heutigen Deutsch mal hören, dann kommt uns das wesentlich näher. Und wir finden das gar nicht mehr so poetisch, sondern auf der einen Seite ist es sehr ermutigend, aber auf der anderen Seite auch sehr herausfordernd, was da steht. Warum? Ja, weil es gängige Lebenseinstellungen und Ansichten von heute hinterfragt und angreift. Ich lese uns den Text noch einmal jetzt aus der Guten Nachricht Bibel, dann wird es deutlich klarer. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Mein Thema heute Morgen ist, Christen gehören Jesus im Leben und im Tod. Und ich will mal damit beginnen. Christen gehören dem Herrn Jesus Christus. Haben wir richtig gehört? Es heißt im Text nicht, wir gehören zu Jesus, sondern wir gehören dem Herrn Jesus. Mal ehrlich, einem anderen gehören, sein Besitz sein, Eigentum sein, wer von uns will das? Sich der Herrschaft eines anderen unterordnen. Diese Ausdrücke erinnern uns eher an Sklaverei und an Unterdrückung und Ausbeutung und auch Hörigkeit. Daran, dass man sein Leben nicht frei gestalten kann, nicht selbstbestimmt leben darf, sondern immer fremdbestimmt wird. Und dass man sich für sein Tun und Lassen vor jemand verantworten muss. Nun aber sagt die Bibel von Christen, denn an Jesus Nachfolger schreibt Paulus hier, sie gehören Jesus. Er ist ihr Herr. So nennen wir ja auch und sprechen ihn an, unseren Herrn Jesus. Und das bedeutet mehr als nur, ach guten Morgen Herr Meier, hallo Herr Schmidt. Dass wir Jesus Herr nennen, das bedeutet, wir erkennen an, dass er der Pantokrator ist, wie er wörtlich im Neuen Testament genannt wird. Das heißt, er ist der Herrscher von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Jesus ist der, der alles regiert, auch mein Leben. Und deswegen die persönliche Frage, wollen wir das, dass der über uns herrscht? Dass er in unserem Leben absolut das Sagen hat? Wir haben einen Herrn. Das ist doch völlig gegen den Trend unserer Zeit. Heute haben Werte wie Freiheit, Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung einen sehr hohen Stellenwert. Möglichst tun und lassen können, was man will. Das steht sehr hoch im Kurs. Aber in völligem Gegensatz zu diesem Bibeltext, der sagt, niemand von uns lebt für sich selbst. Niemand von uns lebt für sich selbst. Diese Devise läutet heute eher anders. Alle leben letztlich doch für sich selbst. Deshalb frage ich dich jetzt einmal und sei ehrlich, willst du einem Herrn gehören? Eigentum von jemandem sein, für den leben? Und ich frage, engt das nicht ein? Macht das nicht unfrei? Ja echt, Christsein hat es tatsächlich mit diesen Fragen zu tun und mit dieser zentralen Frage, wem gehörst du? Diese Frage ist enorm wichtig für unser Leben hier, aber auch für das Leben jenseits des Grabes. Der verstorbene Prälat Reinhold Röckle, der berichtet aus seiner Kindheit, die alten Leute in unserem Dorf, die uns Kinder nicht mehr kannten, die fragten uns nicht, wie heißt du? Oder wer bist du? Sondern wem gehörst du? Zu wem gehörst du? In welche Familie also? Und er sagte weiter, dass es ganz wichtig ist für die Entwicklung unserer Persönlichkeit und Identität, also der Frage, wer bin ich überhaupt, dass wir auf diese Frage eine Antwort finden. Denn, so sagt Herr Röckle, unsere Identität hängt nicht an unserem Namen, an unserem Haben, sondern daran, wem wir gehören. Identität, ja mehr noch bleibendes Sein und Lebenssinn finden wir nicht in den Tiefen unseres Selbst, nicht in Aktivitäten und Leistungen, sondern in Beziehungen. Wir Christen finden unsere Identität in der Lebensbeziehung zu Jesus Christus. Fragst du dich manchmal, wer bin ich eigentlich? Was soll mein Leben? Christen finden die Antwort und sagen, ich bin einer, den Gott liebt und der zu Jesus gehört. Gut, wenn das einer von sich sagen kann, denn dann findet er sein Leben sinnvoll, wo er sich auch gerade befinden mag. Und er hat in diesem Leben wirklich einen festen Stand. So wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, der im KZ schreiben konnte, wer bin ich? Die sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, ringend, zitternd und bangend, müde und leer. Einsames Fragen treibt mit mir Spott, wer ich auch bin. Du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Dir gehöre ich, mein Gott. Diese Gewissheit hat dem Bonhoeffer Halt gegeben, zuversichtlich seinem Ende entgegenzusehen und letztlich auch zu seiner Hinrichtung zu gehen. Zu wissen, ich gehöre meinem Herrn. Das gibt auch Mut und Zivilcourage, allen anderen Herrschaftsansprüchen von Menschen entgegenzutreten und sie zurückzuweisen, wo sie sich etwas anmaßen, was ihnen gar nicht zusteht. So gilt denn auch heute noch, was im Barmer Bekenntnis formuliert wird. Veröffentlicht wurde es 1934 von Christen der bekennenden Kirche, die sich gegen die totalitäre Politik im Dritten Reich wehrten. Und darin heißt es so, wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche in unserem Leben, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Zu der Zeit ein deutliches Signal und klares Bekenntnis der Christen, dass sie nicht das Heil von Hitler erwarteten und auch nicht zum Kadavergehorsam bereit waren. Nein, Christen gehören nur einem Herrn und gehorchen letztlich auch nur einem Herrn, und das ist der Jesus. Was er will, steht über allem. Und was er nicht will, das meiden Christen. Ich gehöre Jesus. Diese Überzeugung stärkt das Rückgrat. Ein Zitat bringt es auf den Punkt, wer vor Jesus niederkniet, kann vor Menschen gerade stehen. Ja. Was antwortest du auf die Frage, wem gehörst du? Gehörst du noch dir selbst oder gehörst du schon Jesus Christus? Einem von beiden gehört man immer. Es ist dabei in keiner Weise beängstigend, Jesus als den absoluten Herrn über sich zu akzeptieren. Denn er hat ja bewiesen, dass er kein Sklavenhalter und kein Tyrann ist, sondern dass seine Herrschaft eine gute ist und dass sie mit unergründlich tiefer Liebe verbunden ist. Denn überleg mal, gibt es größere Liebe eines Herrschers als die, dass er sein Leben lässt für die Menschen, über die er regiert? In Vers 9 wird das so gesagt. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle. Der dein Herr sein will, ist der, der sein Leben für dich hingegeben hat, um dich zu erlösen. Er ist der, der eine Beziehung der Liebe mit dir eingehen will, der dein Herrscher und dein Freund in gleicher Weise ist. Ehe Jesus zum Herrn unseres Lebens wird, der auch was verlangt von uns, wird er zum Diener, der uns etwas gibt, nämlich sein Leben, sich selbst gibt er hin für dich und für mich. Kann man denn besser zeigen, dass man liebt, als auf diese Weise? So ist unser Herr Jesus. Manchmal geben sich Menschen ja ganz freiwillig einem anderen in die Hand und liefern sich völlig aus. Sie tun es voller Vertrauen, weil sie darauf bauen, dass der andere es gut mit ihnen meint. Ja, ich will ganz dir gehören, sagen sie dann, und vertrauen sich einander an. Sie trauen sich und dann lassen sie sich trauen. Viele von uns haben das so erlebt und getan. Hochzeit feiern, sagen ja, wir gehören einander. So in dieser Haltung, gib doch dein Ja dem Mann von Golgatha, dem Herrn Jesus, und sag ihm, ja, Jesus, ich will ganz dir gehören, sei du der Herr in meinem Leben. Jesus wird dann seine gute Herrschaft auch in deinem Leben beweisen. Und für jeden, der dieses Wagnis eingegangen ist und der Jesus sein Ja-Wort gegeben hat, gilt von da an die Devise, das ist der zweite Gedanke zu diesem Text, leben wir, dann leben wir für den Herrn. Gehören wir Jesus, dann hat das immer Folgen in unserem Leben. Dann gilt nämlich genau das, niemand von uns lebt für sich selbst. Das heißt anders ausgedrückt, dann leben wir für Jesus. Paulus beschreibt hier im Text im Grunde zwei grundsätzliche Arten zu leben, zwei Lebensentwürfe. Er sagt, du kannst entweder für dich selbst leben, dein eigener Herr sein, oder für Jesus leben und ihn als Herrn anerkennen. Natürlich gibt es noch andere Beziehungen im Leben. Ich lebe für meine Frau, ich lebe für die Familie, ich lebe für meine Kinder, ja. Aber letztlich läuft alles auf diese Frage hinaus, und für wen tust du das alles, was du tust, wirklich und im tiefsten Grund? Für dich selbst? Dass du geachtet und geliebt wirst, dass es dir gut geht, dass man dich braucht, dass du deine Ziele erreichst und stolz sein kannst? Oder lebst du mit dem Ziel, dass Jesus geehrt und beachtet wird, dass er zu seinem Ziel kommt, dass er von uns und vielen anderen Menschen geliebt und geachtet wird? Das ist die Frage. Zwei Lebensentwürfe. Deshalb die zweite wichtige Frage, neben wem gehörst du, ist die Frage, ja, für wen lebst du? Für Christen ist diese Frage eigentlich grundsätzlich beantwortet. Weil sie ja dem Herrn Jesus gehören, leben sie natürlich auch für ihn, aber leider ist das nicht immer so deutlich zu sehen. Ist leider nicht immer volle Wirklichkeit, grundsätzlich wohl, aber wie sieht dann die Praxis und wie sieht der Alltag dann aus? Lebe ich wirklich für Jesus oder ist das nur Theorie? Wie sieht es da bei uns ganz praktisch aus? Lasst uns ruhig öfter mal einen ehrlichen Blick riskieren auf unser Denken und Verhalten. Frag dich, lässt sich mein Lebensstil zurzeit noch damit vereinbaren, dass ich bekenne, Jesus ist mein Herr? Oder lebe ich im Moment vielleicht doch eher so, wie ich das gerne will und frage gar nicht groß danach, was der Wille meines Herrn so ist? Für sich selbst leben heißt ja nicht, dass es zum Beispiel falsch wäre zu sagen, so, jetzt mache ich mal ausschließlich was für mich, was mir gut tut. Das kann durchaus richtig sein. Aber für sich selbst leben, das ist anders gemeint. Für sich selbst leben ist das Leben nach den heute gängigen Maßstäben, Leben nach den Werten, die in dieser Welt viel gelten, aber nicht in Gottes Welt Geltung haben. Für sich selbst leben heißt, sich um sich selbst zu drehen und Gottes Ziele und Wünsche dabei aus den Augen zu verlieren. Für Jesus leben heißt dagegen, und ich will einmal drei Dinge jetzt nennen, wie ich das verstehe. Für Jesus leben heißt einmal, alles soll sich um Jesus drehen. Für Jesus leben heißt, ich bin gepackt und ergriffen von Jesus. Der lässt mich einfach nicht los. Und deshalb soll Jesus der Mittelpunkt meines Lebens sein. Wir singen das ja immer wieder mal mit Begeisterung. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das heißt doch konkret, was ich lese und was ich sehe und denke und tue, alles bringe ich in Verbindung mit Jesus und mit seinen Worten und seinen Willen. Jesus, meine größte Liebe, immer wieder denke ich an ihn im Lauf des Tages. Meine größte Leidenschaft gilt Jesus. Alles kreist um ihn und alles, was nicht zu Jesus passt in meinem Denken und Tun, das will ich mit seiner Hilfe auch aufgeben und drangeben. Für Jesus leben, das heißt ein zweites, sich immer wieder fragen, was willst du, Herr Jesus. Es geht also nicht darum, was halte ich für richtig, sondern was will Jesus. Wenn das Wort von der Herrschaft Jesu in meinem Leben nicht bloß eine leere Floskel sein soll, dann werde ich mich darum bemühen, Gottes Willen zu erfahren. Dann ist sein Wille mir sozusagen Befehl. Dann wird die Liebe zu Jesus mich dazu bringen, mich der Leitung des Heiligen Geistes anzuvertrauen. Dann lese ich in der Bibel, um Gottes grundsätzlichen Willen immer besser zu verstehen, und werde dann auch in den großen und kleinen Entscheidungen meines Lebens um Weisheit bitten, Gottes Weg zu erkennen und den auch zu gehen mit seiner Hilfe. Für Jesus Leben ist ein Leben, das sich an folgendem Bibelwort orientiert. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird euch schon mit all dem anderen, wird er euch versorgen. Für Jesus Leben heißt ein zweites und nein, ein drittes. Wir sind ihm auch verantwortlich. Niemand von uns lebt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn, schreibt Paulus. Wenn wir genau hinhören, dann merken wir hier, das Wort ist keine Forderung an uns, sondern das ist eine Feststellung. Wer als Christ lebt, der lebt für Jesus. Punkt. Und das kann man gar nicht vermeiden, für den Herrn zu leben, für ihn zu sterben. Wer was anderes glaubt, der täuscht sich. Wir leben immer für den Herrn, stehen in seinem Dienst. Das beinhaltet auch, wir leben in der Gegenwart des Herrn und er hat ein Auge auf uns. Vor Jesus leben wir in jedem Augenblick und vor ihm werden wir uns auch eines Tages verantworten müssen. Deshalb sollten wir das auch als Ziel anstreben. Alles, was wir tun und denken, soll vor Jesus bestehen können. Direkt im Anschluss an unseren Predigttext in Römer 14, da heißt es denn auch, wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Du siehst, auch wenn wir zu Jesus gehören, Gottes Gnade uns rettet, werden wir eines Tages doch auch noch vor Gott als dem Richter stehen. Und dann wird er uns fragen, und was hast du gemacht so mit deinem Leben? Dann geht es zwar für Christen nicht mehr darum, ob sie in den Himmel kommen oder nicht, aber es geht darum, wie treu sie Jesus gefolgt sind und ihm gedient haben. Und Jesus wird das bewerten und wird vieles lobend anerkennen, aber eben manches sicher auch nicht. Ja, wer Jesus gehört, der lebt auch für ihn. Die Frage ist nur, wie? Wie lebst du für ihn? Dreht sich alles bei dir um Jesus? Fragst du ihn nach seinem Willen? Machst du dir immer wieder klar, dass es am Ende eine Beurteilung geben wird? Oder hast du diese Dinge ziemlich ausgeblendet und weggedrückt? Sei sicher, der Gerichtstag Gottes wird eines Tages kommen. Und damit sind wir beim dritten und letzten Gedanken zu diesem Predigttext. Sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Für Christen gilt, gelebt wird in der Beziehung zu Jesus. Gelebt wird unter seinen Augen, unter seiner Führung. Und es gilt auch das Zweite, gestorben wird in der Beziehung zu Jesus, unter seinen Augen, unter seiner Führung. Leben und sterben unter der Herrschaft Jesu, so könnte man Christ sein, beschreiben und definieren. Der Grund für diesen festen Glauben, dass Christen im Leben und Sterben Jesus gehören, ist für Paulus ganz klar die Auferstehung von Jesus von den Toten. Denn er schreibt im letzten Satz unseres Predigttextes, Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein, über alle, Tote wie Lebende. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Wäre er im Tod geblieben und nicht auferstanden, dann wäre die Antwort auf die Frage, wem gehören wir? Dem Tod gehören wir. Denn der wäre dann ganz augenscheinlich der letzte Herr auf dieser Welt und keine irdische Macht reichte über ihn hinaus. Nun hat aber Jesus eben den Tod besiegt, also ist er der Herr, der alles beherrscht. Leben und Tod, Leben und Tote. Wir gehören dem Herrn im Leben und Sterben. Und diese Aussage stellen auch unmissverständlich fest und klar heraus, wenn unser Leben und Sterben Jesus gehört und wenn wir für Jesus sterben, dann dürfen wir auch das Sterben nicht in unsere eigene Hand nehmen. Dann stirbt keiner für sich selber, so mit sich alleine, sondern dann ist das Jesu Sache, den Zeitpunkt des Todes zu bestimmen und nicht unser. Diese Aussage berührt, wie ihr merkt, das Thema Suizid, also die Selbsttötung, genauso wie das Thema aktive Sterbehilfe, also sozusagen Suizid durch fremde Hand. Gott stellt klar, nicht wir sind die Herren über Leben und Tod, sondern Jesus ist der Herr. Das sollten wir auch respektieren. Alles andere ist gegen seinen ausdrücklichen Willen. Sterben wir, dann sterben wir für Jesus. Das sagt uns auch, dass kein Tod, und sei es auch ein vorzeitiger Unfall oder Krebstod, sinnlos ist oder wäre. Nein, sondern wir sterben ja mit der Zulassung, mit dem Einverständnis Gottes und sterben in seine Hand hinein. Unser Sterben wird dann unsere letzte Diensthandlung auf dieser Erde sein. Wir sterben für den Herrn. Wir gehören dem Herrn, Leben und Tod. Und dieser Satz macht ja klar, gestorbene und lebende Christen haben eine große Gemeinsamkeit, die sie eng verbindet. Sie gehören nämlich einem Herrn. Tote und Lebende sind wunderbar vereint in der Hand Gottes. Wir sind also im Leben und im Sterben in Gottes Hand. Der Erlanger Theologieprofessor Paul Althaus, der sagte deshalb seiner Frau vor ihrem Tod: Sterben, das ist nichts anderes als das Gleiten von einer Hand Gottes in die andere. Also nur ein Übergang. Zwar etwas ganz Neues und anderes, aber wir bleiben doch dort, wo wir immer waren, bei Gott in seiner Hand. Der Tod kann uns nicht von Gott trennen. Der Tod ändert nichts an unserer Beziehung zu Jesus. Was das für uns Christen bedeutet, im Unterschied zum Nichtchristen, dass wir wissen dürfen, ich gehöre dem Herrn im Leben und Tod, das bringt Martin Luther in einer Predigt über Johannes 8 einmal zum Ausdruck und ich möchte ein paar Sätze daraus lesen. Der gottlosen Reim ist, ich nehme an, er meint, ihr Denken ist und ihr Erleben, ich lebe und weiß nicht wie lang. Ich muss sterben und weiß nicht wann. Ich fahre von dannen, weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich fröhlich bin. Die sind's, die den Tod sehen, fühlen und erfahren, denn sie glauben dem Wort Christi nicht. Darum müssen sie sich vor dem Tod fürchten und entsetzen, können ihm doch nicht entlaufen, sondern müssen im ewigen Tod bleiben, weil sie die kräftige, allmächtige Arznei nicht haben, Gottes Wort, welches aus dem Tod ein ewiges Leben macht, ja auch hier in dieser Zeit das ewige Leben anfängt. Der Christen- und Gläubigenreim ist, ich lebe, solange Gott will. Ich sterbe, wann und wie Gott will. Ich fahre und weiß gewiss, wohin. Mich wundert, dass ich traurig bin. Die sind es, die den Tod nicht sehen noch fühlen, wenn sie auch ein wenig vor dem Tod erschrecken. Denn sie müssen auch wie alle Adamskinder sterben und den Tod leiden. Sollen sie dennoch nicht ewig tot sein, noch des Todes Stachel im Herzen erfahren, sondern einschlafen ohne Ängste und Sorgen. Soweit der Reformator Martin Luther. Christen schöpfen wirklich einen enormen Trost aus Gottes Wort und aus diesem Wissen, wir gehören im Leben und Sterben zu Jesus. Ich lese uns noch einen kurzen Bericht eines jungen Mannes, der Folgendes schreibt: Vor einiger Zeit starb mein Großvater und ich sprach mit meiner Großmutter darüber, dass sie jetzt allein ist. Und eigentlich rechnete ich damit, dass sie sagen würde: Ich bin ja so traurig, dass er nun nicht mehr da ist. Oder etwas Ähnliches. Aber sie sagte etwas ganz anderes. Ich bin dankbar für die Zeit, die wir zusammen hatten. Und es dauert ja gar nicht mehr lange, dann bin ich auch da, wo er ist. Dann sind wir wieder zusammen. Mich hat es beeindruckt, was meine Großmutter da sagte. Es war mir ein Zeichen dafür, wie wichtig ihr der Glaube ist, aber auch dafür, wie der christliche Glaube angesichts von Leid und Tod trösten kann. Dann jedenfalls, wenn wir mit Jesus leben und auch der verstorbene Christ war, denn dann brauchen wir uns um ihn keine Sorgen zu machen. Dann können wir darauf vertrauen, er ist bei Gott und es geht ihm gut und auch wir werden einmal bei Gott sein, zu Gott kommen. Ja, Paulus hat so in diesem Vertrauen gelebt. Er hat gewusst, uns kann letztlich nichts passieren. Ob wir leben oder sterben, wir sind bei Jesus. Denn er hat den Tod ja überwunden. Und viel wichtiger als leben oder sterben ist also, dass wir uns nah zu Jesus halten. Dann rückt das alles andere in den Hintergrund. Auch der Schmerz, wenn wir von diesem Leben Abschied nehmen müssen, oder die Trauer darüber, dass ein lieber Mensch nicht mehr bei uns ist. So können wir dem Tod relativ gelassen begegnen und dankbar sein für die Zeit, die Gott uns auf dieser Erde schenkt und geschenkt hat. Zum Schluss möchte ich euch von der Ausgrabung im antiken Olympia erzählen. Dort hat man eines Tages die Werkstatt des berühmten Bildhauers Phidias gefunden. Und da lag unter vielen anderen Tonscherben auch der Boden eines zerbrochenen Bechers und Kruges. Auf der Unterseite des Bodens waren zwei Worte eingeritzt, im Griechischen zwei Worte, im Deutschen drei. Ins Deutsche übersetzt stand dort eingeritzt, ich gehöre Phidias. Und das galt ja zuerst für den ganzen Becher. Aber sogar die kleine Tonscherbe trägt noch den Namen ihres Besitzers und Herrn. So ist das im Vergleich auch mit der Herrschaft von Jesus in unserem Leben. Selbst wenn dieses Leben einmal zu Bruch geht, in Scherben zersplittert im Tod, dann steht da immer noch, für immer und ewig eingraviert, ich gehöre Christus. Und das bleibt unauslöschlich. Das bleibt im Tode, beim letzten endgültigen Zerbruch unseres Lebens bestehen. Ich gehöre Jesus. Ich bin sein Eigentum. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Keiner, der auf seinem Lebensgefäß den Namen Jesus stehen hat, ist mutterseelenallein dem Tod ausgeliefert. Nein, über den hat nicht einmal der Tod die Macht. Wir sind selbst dann noch in der Hand Gottes und unter der Herrschaft Jesu. So weit reicht seine Macht. Und ja, mehr noch, dieser Gott ist der Schöpfergott und er macht aus den alten Scherben unseres irdischen Lebens etwas völlig Neues, ein wunderbares, himmlisches Gefäß. Und deshalb müssen wir Christen beim Thema Tod nicht in November-Depressionen verfallen. Wir gehören doch einem lebendigen Herrn. Wir können sogar die Gräber unserer Lieben zum Totensonntag schmücken, nicht nur als Zeichen der Liebe und Verbundenheit, sondern als Zeichen der Hoffnung und in dem Wissen, auch unsere Toten, die mit Jesus lebten, sie gehören dem Herrn und sie leben, jetzt und in alle Ewigkeit. Dazu sage ich Amen. Es gibt ein Lied, ein Bekenntnislied, und es wäre schön, wenn wir das von Herzen jetzt miteinander singen könnten. Das lautet, nun, jetzt gehören unsere Herzen ganz diesem Mann von Golgatha. Das wollen wir jetzt miteinander singen.